Jetzt läuft die Viererkette.
Der FCA-Podcast der Augsburger Allgemeinen.
Herzlich willkommen, liebe Viererkettenhörer, zur ersten Folge der neuen Spielzeit. Die da lautet 26-27. Und nach der Bundesliga ist ja vor der WM. Während der WM ist vor der Bundesliga, heißt noch, während der Ball in den USA rollt, da bereitet sich der FC Augsburg auf die neue Saison vor. Ich freue mich sehr, dass er heute Zeit gefunden hat, denn am Tag des Trainingsauftakts spreche ich mit Geschäftsführer Michael Stoll. Servus, Michael.
Hi Flo.
Hallo. Und erstmal herzlichen Glückwunsch zu einem Jubiläum, das je nach Zählweise entweder bald ansteht oder schon jetzt eigentlich da ist. Weißt du welches? Ich meine?
20 Jahre beim FCA. Ja.
20 Years. 20 Years. Also je nachdem, wie man zählt, im November, glaube ich, hast du deine Praktikantenstelle damals 2006 angefangen.
Genau.
Damals war Jogi Löw noch Bundestrainer, Schulterpolster ganz knapp, nicht mehr gefragt. Ist es für dich jetzt auch ein Thema gewesen, die letzten Tage, dieses Jubiläum?
Nein, ehrlich gesagt gar nicht. Immer mal wieder kommt es natürlich in den Kopf, wie lange man schon beim Club ist und was man alles miterleben durfte. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt in eine Saison gehe und sage, das ist irgendwie eine gefühlte Jubiläumssaison. Das nicht.
Aber 20 Jahre jetzt auch schon wieder hier. Die Zeit vergeht. Zwei Jahrzehnte.
Ja. Meine Heimat mittlerweile. Ja. Und wenn man sich dann vor Augen führt, was in diesen 20 Jahren alles passiert ist, mit dem Club, mit dem Umfeld, dann haben wir eine enorme Entwicklung genommen und ab und zu nimmt man sie dann schon ein paar Minuten und lässt es ein bisschen Revue passieren und sagen, da ist einiges entstanden. Aber es ist dann auch wichtig, im nächsten Moment sofort wieder nach vorne zu schauen und sagen, naja, es kann noch mehr entstehen. Und genau deswegen sind wir heute da, Auftakt neue Saison und wollen auch in der kommenden Saison für positive Schlagzeilen sorgen.
So ist es. Jetzt guck mal noch ganz kurz auf den Sommer. Wie ist denn der Sommer bisher gelaufen? Hast du mal abschalten können irgendwann zwischen Saisonfinale, Abrundsatissima und der WM?
Also beim Konzert haben wir auf jeden Fall abschalten können.
Das habe ich gehört und gesehen.
Also das war ein tolles Erlebnis zum ersten Mal, ein so großes Konzert hier in der Arena zu haben. Hoffentlich nicht das letzte Mal. Wir arbeiten daran, dass das dann immer mal wieder vorkommt. Dann war ich kurzzeitig ein paar Tage mal im Urlaub in Griechenland mit der Familie. Und dann ging es schon in die USA zur WM.
Genau. Stichwort WM, die wurde ja von der deutschen Mannschaft zumindest leistungstechnisch boykottiert. Du warst mit Sportdirektor Benny Weber aber einige Tage bei dem Turnier, entweder gegen Paraguay, das habt ihr euch angeschaut, das Spiel. Erzähl mal, was habt ihr denn da so gemacht?
Also wir sind rübergeflogen, weil wir im Zuge der Auslandsvermarktung da ein paar Medientermine drüben hatten. Für ausländische oder internationale Medienvertreter nicht ganz uninteressant, weil Thomas Tuchel und Julian Nagelsmann ja beide beim FC Augsburg waren, ich mit beiden gearbeitet habe und Benny Weber natürlich 13 Jahre lang mit dem Thomas im Trainerteam unterwegs war. Das war der Auslöser und die Ausgangsbasis, warum wir rüber sind. Und dann hat die DFL ein paar Vereine und Clubs eben auch noch kontaktiert, dort drüben so ein bisschen eine Roadshow zu machen, sich auch Inspiration zu holen. Wir hatten Termine bei der NFL, nicht bei der DFL. Wir hatten Termine bei der MLS. Wir haben den Governor von New Jersey, den ehemaligen, treffen dürfen mit einem sehr bekannten Musiker.
Da kommen wir später noch dazu.
Annalena Baerbock. Also es war in Summe eine wirklich interessante Reise mit ein paar Kollegen von anderen Clubs und sehr inspirierend. Und wir waren am Ende bei drei Spielen. Wir waren bei Deutschland, Ecuador, waren bei England gegen Panama und dann waren wir noch bei Frankreich gegen Schweden. Und schon spannend, auch da wieder Erkenntnisse mitzunehmen von dem Turnier.
Frankreich gegen Schweden war Wahnsinn, oder? Also das war ja ein gefühltes 6-7-0.
Ja, also nach dem Spiel haben wir auch wirklich gesagt, okay, können als Deutsche ganz froh sein, dass wir gegen Paraguay raus sind, weil die Franzosen in der Verfassung mit der Offensive, aber es ist ja nicht nur die Offensive, es ist ja die ganze Mannschaft, gibt es keinen Schwachpunkt. Und vorne können sie dann nur wählen, ob dann Doué reinkommt oder Bacola. Und das ist unglaublich, also was die da an Qualität haben. Da kann man nur den Hut vorziehen und sehr neidisch nach Frankreich blickt.
Ja, und froh sein, dass es vielleicht schon im 16. Finale auch ein neues Wort zu Ende war. Ja, aber vielleicht so allgemein, wie war da das Interesse? Weil es ist ja immer noch so, ja, ein Entwicklungsland ist es vielleicht nicht ganz korrekt gesagt, aber schon ein Land, in dem der Soccer, wie eigentlich nur der Amerikaner und Australier sagt, noch großes Steigerungspotenzial hat. Wie siehst du die Situation des Fußballs da?
Also zum einen, wenn man die MLS mal anschaut, dann muss man schon sagen, dass in den letzten Jahren eine Entwicklung genommen haben, eine steile Entwicklung nach oben, nicht nur aufgrund von älteren Spielern, die dann in die MLS gehen, wie in der Vergangenheit, sondern auch wirklich Spieler, die sie entwickelt haben. Ich meine, wir hatten mit Ricardo Pepi ja selber einen Spieler hier, der jetzt in Holland sich super entwickelt hat. Wir haben schon auch gemerkt, dass eine Euphorie im Land ist bezüglich der WM. Also die Leute, die normalerweise Fußball vielleicht nur nebenbei anschauen und eher NBA, NFL oder was auch immer betrachten, die haben Fußball alle geschaut, also in jeder Kneipe, überall war die WM am Laufen und wie so oft bei WMs oder EMs, es war einfach eine tolle Atmosphäre und Stimmung, auch durch die Länder, die nach Amerika gekommen sind und da wirklich für Begeisterung gesorgt haben. Und ich war zu Beginn der WM schon eher skeptisch, was die Erhöhung der Mannschaften anbelangt. Ich muss sagen, wenn du es dann live vor Ort 9 Tage erlebst, was das diesen Nationen auch gibt, die entweder zum ersten Mal oder nur ganz selten dabei sein dürfen, dann ist es schon phänomenal und echt, echt sehr bewegend auch gewesen. Wir haben mit Ecuadorianern Kontakt gehabt, viel mit Panamesen.
Einwohner Panamas.
Genau. Ja. Menschen aus Panama. Und diese Freude, dieses Lebensgefühl, das die vermittelt haben und mit welchem Stolz die dann ihre Mannschaft angefeuert haben, das war schon einzigartig. Und da muss man sagen, da sind wir natürlich als Deutsche in der Regel verwöhnt. Wenn man das erlebt, dass die so eine Bereicherung für so ein Turnier sind, dann habe ich da meine Meinung ein bisschen geändert und fand es im Nachgang sehr, sehr gut, dass die Zahl erhöht wurde. Ob man es jetzt weiter erhöhen muss, ist dann wieder
zu hinterfragen. Aber dann wird es doch noch besser.
Ja, das weiß ich nicht. Man muss dann irgendwann schon auch mal überlegen, was ist die Sinnhaftigkeit dahinter. Und man bekommt halt einfach das Gefühl, dass es nur noch um Kommerzialisierung geht, die Hydration Break und so weiter. Das ist ja dann völlig überladen zum Teil.
Ja. Jetzt kommen wir zu dem positiven Aspekt auch, den du schon angedeutet hast. Du hast in den USA eine Bekanntschaft mit einem gewissen John Bon Jovi gemacht, der von Teilen, erzählt man sich, der Reisegruppe als Brian Adams bezeichnet wurde. Nein, wie kam es denn dazu?
Ja, es war so, dass wir von Seiten der DFL eben dann so ein kleines Programm mit an die Hand bekommen haben, wo wir Teil sein konnten. Waren noch andere Vertreter der Bundesliga dabei, vom HSV, von Nürnberg, von Leipzig, von Stuttgart. Und es war ein Abendessen auf dem Plan mit dem Governor von New Jersey, mit dem ehemaligen früheren Botschafter der USA in Berlin. Und dann gab es irgendwann an dem Tag noch den Hinweis, ja, es gibt noch einen Überraschungsgast. Ich habe natürlich gedacht, naja, das würde irgendwie aus dem Fußballkosmos sein, was jetzt auch nicht komplett von der Hand zu weisen gewesen wäre, weil sich viele Leute dort aufgehalten haben. Aber wir haben dann gewartet, bis der Governor kommt. Und dann schaue ich so nach links und sage dann so Benny Weber auch nur so, das ist nicht der Ernst. Weißt du, wer der Überraschungsgast ist? Und er so, nee. Und ich so, das ist John Bon Jovi, oder? Und dann sagt er so, nee, oder? Ich so, doch. Der hat zwar graue Haare mittlerweile, aber ist ansonsten eigentlich ähnlich wie früher. Der war dann da, das ist dann lustigerweise der Nachbar von dem Governor aus Jersey gewesen. Und da haben wir ein schönes Abendessen gehabt, wo er auch die ein oder andere Anekdote aus seiner Vergangenheit erzählt hat, als er in Russland dann mal ein Konzert gespielt hat und war super nahbar, war total offen, also echt ein einmaliges Erlebnis.
Mhm. Und kann der Bon Jovi schon was mit Fußball anfangen oder eher nicht so?
Doch, kann er. War auch total im Thema. Der war auch vorher beim Spiel, weil das war, ich meine, dass es England-Panama war, was wir da vorher angeschaut hatten und war total in den Themen drin. Wir haben uns auch viel über Fußball dann unterhalten und du hast gemerkt, dass er Bock drauf hat und ich meine, gibt ja ein schönes Lied, das da drüben bei jedem Spiel gespielt wird von John Bon Jovi. Das ist ja so die gefühlte Hymne.
Und da kommen wir gleich mal zu der ersten und einzigen Rubrik in diesem Podcast. Denn dieses Spiel haben wir ja normalerweise, aber wenn dieser Podcast unter einem bestimmten Thema stehen würde, dann ist es was?
Ja, John Bon Jovi, Living on a Prayer muss es dann natürlich sein. Weil die Fans ausgerastet sind im Stadion bei dem Lied, alle haben mitgesungen, alle konnten sich hinter diesem Lied vereinen. Und da habe ich ihn auch gefragt, wie das denn für ihn ist und für seine Frau, die auch dabei war. Und sagt, ja, das ist natürlich schon ein tolles Gefühl, wenn dieses Lied durch die ganze WM getragen wird. Und von daher waren sie total happy und waren sehr fußballinteressiert.
Das ist tatsächlich so ein Ding, wo man auch mal denkt, wenn du einen WM-Hit gelandet, gibt ja auch wieder die Wonderwalls, die man hört. Was denkst du dir als Autor dieses Liedes, als Schreiber, was du da geschaffen hast? Das ist schon bemerkenswert, ja. Jetzt gehen wir mal dahin zu den weniger guten Nachrichten. Wie erklärst du dir denn das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft?
Boah, ist natürlich vielschichtig. Wenn man beginnt, wie es ja auch schon viele Experten getan haben, dann war es sicherlich im Vorfeld nicht ganz ideal kommunizieren an ein paar Stellen. Ich glaube, da sind Themen schon losgetreten worden. Am Ende muss man aber sagen, wenn man die gesamte WM aus deutscher Sicht sieht, dann war das erste Spiel total in Ordnung, mit dem zu erwartenden Sieg. Vielleicht sogar ein bisschen höher, als wir erwartet haben. Dann hatten wir das zweite Spiel gegen die Elfenbeinküste. Ich finde, da hat der Sieg schon einiges überdeckt, weil wir waren nicht die klar bessere Mannschaft. Und dann war natürlich das Spiel gegen Ecuador, wo wir live dabei waren, so ein Rückfall in alte Zeiten, würde fast schon sagen, wo du das Gefühl hattest, ja, es geht um nichts mehr. Und dann fahren wir einfach mal 2-3 Gänge zurück. Und gegen Paraguay war es natürlich dann schon sehr enttäuschend, muss man sagen, weil wir nie nur ansatzweise an das Leistungsniveau gefunden haben, dass die Mannschaft imstande ist, eigentlich zu spielen oder auf den Platz zu bringen. Und da gibt es nicht nur den einen Grund. Und da müsste man auch wirklich dabei sein und so ein bisschen die gesamte Entwicklung der Mannschaft mit beobachten können, warum es dann dazu kam, dass wir so früh ausgeschieden sind. Aber wenn ich ehrlich bin, war meine Erwartungshaltung nach der Auslosung so, dass es spätestens eine Runde später gegen Frankreich sehr, sehr schwer werden würde. Deswegen war ich jetzt auch nicht maximal enttäuscht. Die Art und Weise gegen Paraguay war dann eher das, was sehr enttäuschend war.
Wenn du jetzt sagst, auch nicht ganz optimal kommuniziert, da habe ich tatsächlich sofort an Finn Dahmen gedacht, der ja wirklich von September an bei allen Lehrgängen dabei war. Teilweise muss man fair aber sagen, aufgrund einer Verletzung seiner Konkurrenten im Tor, aber immer dabei war. Und dann nimmt Nagelsmann natürlich bekanntlich Neuer mit, was einen Platz wegnimmt, aber auch noch einen vierten Trainingstorwart. Und dann ist Dahmen immer noch nicht dabei. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht überall auf gleich hohes Verständnis bei euch beim FC Augsburg gefallen ist.
Nee, ich würde lügen, wenn ich was anderes sagen würde. Also genau wie du es gerade schilderst, so war unsere Wahrnehmung. Er war bei jedem Lehrgang dabei. Er hat im Team, bei all dem, was wir gehört haben, eine richtig gute Rolle gespielt. Ich meine, wir kennen ihn natürlich tagtäglich, was er für einen Mehrwert auch für die Gruppe und für die Kabine ist. Und von daher war es dann schon sehr, sehr schade, dass er nicht mitgenommen wurde. Und wenn man natürlich dann sich jetzt das Ganze dann nochmal anschaut, aus der Perspektive, Rückblick in die Vergangenheit, dann muss man sagen, dann war es wahrscheinlich nicht die ideale Entscheidung, weil das, was sie sich erhofft haben, auch mit Manuel dann am Ende leider nicht eingetreten ist. Für uns, für Finn schade, weil es ein einmaliges Erlebnis gewesen wäre, aber man kann es nicht mehr ändern und es gilt es, den Blick nach vorne zu richten auf die Saison und wieder zu zeigen, warum er einer der besten deutschen Torhüter ist.
Und es ist ja wieder ein Platz frei, nachdem Neuer jetzt dann doch mal vielleicht sehr wahrscheinlich die Karriere beendet hat. Das schlechte Abschneiden in der Nationalelf, das erklären viele auch mit der Jugendarbeit. Der Vorwurf lautet, jetzt mal ganz zusammengefasst, Individualität wird nicht gefördert. Also jeder kann ganz viele taktische Systeme spielen. Dafür stehen taktische Dinge eben im Vordergrund. Es gibt keine Torhüter, keine Außenbahnspieler, keine Mittelstürmer. Das sind eigentlich alles Vorwürfe an die NLZs und eigentlich ja auch an die Vereine. Wie siehst du das? Was muss besser werden? Ist vielleicht schon einiges angestoßen worden, wo du sagst, da erwartest du eine Verbesserung?
Ich würde es nicht so plakativ und so pauschal machen, weil ich finde schon, wenn du die einzelne Qualität unserer Spieler anschaust, dann haben wir eine hohe Qualität und müssen uns nicht hinter Vereinen, sage ich schon, hinter Ländern oder Nationalmannschaften wie Paraguay eigentlich verstecken und gegen diese mal ausgeschieden. Also wir sprechen nicht darüber, dass Frankreich nochmal ein höheres Niveau hat als wir, sondern wir haben qualitativ, ich glaube, das ist relativ unstrittig, eine bessere Mannschaft als Paraguay. Und wir sind trotzdem ausgeschieden gegen die. Also deswegen muss man schauen, wo sind die Ursachen in diesen Spielen gewesen. Auch die letzte WM, egal ob gegen Japan oder mal davor gegen Südkorea, würde auch behaupten, wir haben individuell eigentlich eine höhere Qualität. Nichtsdestotrotz muss man sich die Frage stellen, was kann man im Nachwuchsbereich besser machen? Und ich finde, ein positiver Ansatz, der über die letzten Jahre sehr stetig weiterentwickelt ist, die deutschen U-Spieler zu fördern, diese auch in den Bundesliga-Mannschaften früher auf den Platz zu bringen. Ich meine, wir haben es mit Noki und Mert und auch Tim Schnitzer letztes Jahr auch unter Beweis gestellt, dass wir diesen Weg konsequent gehen möchten. Und am Ende ist die Spielzeit das alles Entscheidende. Je früher die Jungs auf höchstmöglichem Niveau spielen, desto früher entwickeln sie sich. Und ich finde, wir haben schon auch einige richtig interessante Nachwuchsspieler. Die U19 ist jetzt Vize-Europameister geworden. Auch das ist ein Signal, dass nicht alles schlecht ist, was da ist. Aber wir müssen natürlich dann in den entscheidenden Phasen auf den Platz bringen. Bei mir ist da eher so ein Fragezeichen hinter, haben wir dann auch für diese Phasen die richtige Mentalität und die richtigen Charaktere auf dem Platz, die dann auch mal in schwierigen Phasen eben den Karren aus dem Dreck ziehen und nicht nur Spieler, die Qualität haben, die aber dann vielleicht ab und zu ein bisschen Mentalität vermissen lassen.
Aber ist die Mentalität eine Sache, die vielleicht in den deutschen NLZs vielleicht ein bisschen zu kurz kommt?
Kann sein, ja. Das ist eine berechtigte Frage. Ich glaube, das ist auch ein gesellschaftliches Thema. Also wenn du, ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass 100 Spieler der WM, knapp 100 Spieler in Frankreich geboren sind, davon viele aus Paris auch noch kommen. Wenn man sich dann die sozialen Gegebenheiten in Paris ansieht, einige kommen dann wirklich aus den Banlieues. Das heißt, da ist Fußball oftmals der einzige Ausweg, um sozial aufzusteigen. Das heißt, da ist natürlich die nicht nur die Interessenslage, sondern eben auch die Idee ganz klar, ich muss mich über den Fußball entwickeln, ich muss alles reinlegen, damit ich nicht dauerhaft irgendwie auf einer sozial niedrigen Schicht lande. Das ist in Deutschland, wenn wir uns mal anschauen, wo unsere Spieler zum Teil herkommen, nicht mehr ganz so. Und wir müssen schon uns ganz intensiv Gedanken machen, wie bringen wir eben diese Mentalitätsspiele wieder hervor. Du hast vorhin ja auch die Themen angesprochen, wie 1-gegen-1-Spieler nicht nur auf Taktik und auf Technik Wert legen, sondern eben auf Durchsetzungsvermögen. Und das ist sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz ein Thema. Und da machen uns Nationen aktuell wie Frankreich sicherlich was vor und sind da deutlich weiter als wir.
Es gibt ja manche, die behaupten oder die vertreten die These, dass Jamal Musiala auch deswegen so gut ist, weil er eben nicht im deutschen, sondern im englischen Ausbildungssystem ausgebildet worden ist. Das ein bisschen mehr, ist jetzt schwierig von hier aus zu sagen, aber die These lautet so, dass ein bisschen mehr auf Individualität setzt. Ja? Also ist aber auch schwierig, wie fördert man denn Individualität? Du kannst ja auch jetzt nicht sagen, es macht jeder das, was er will.
Nein, aber das ist schon wichtig und eine Überlegung, nicht nur wert, sondern man muss sich damit auseinandersetzen, wie bilden wir unsere Spieler in den NLZs aus? Und das ist natürlich der Gros, wo die Spieler herkommen. Bilden wir sie eben in taktischen Elementen aus, im Gruppenverhalten oder im Individualverhalten? Und das ist sicherlich ein Ansatzpunkt zu sagen, wir müssen wieder viel mehr in die Individualität des Einzelnen investieren und nicht so übers Kollektiv kommen, weil am Ende sind wir auch von den individuellen Leistungen der Spieler abhängig und nicht nur übers Kollektiv. Und ich finde, das sieht man eben wieder das Beispiel Frankreich sehr, sehr gut. Die haben vorne 4, 5 Individualisten, die eine deutlich höhere Qualität haben als viele andere Spieler.
Das ist so. Noch kurz, wie stehst du zu Jürgen Klopp? Der wird es ja sehr wahrscheinlich werden als neuen Bundestrainer.
Ja, das sieht so aus, als wenn er Bundestrainer werden würde. Ich glaube, dass viele, viele Menschen in Deutschland, aber auch im Ausland, das als logische Alternative und logische Wahl sehen. Es ist nicht so, dass man 5 oder 10 Kandidaten hätte, wo man sich hinter vereinen kann, sondern Jürgen Klopp ist da sicherlich jemand, wo ganz viel Hoffnung drin ist. Ich finde aber, man darf es nicht nur auf den Trainer kaprizieren, sondern muss sich einfach schon damit auseinandersetzen, was ist auch abseits vom Trainer vielleicht zu optimieren und was kann man besser machen, sich auch damit auseinandersetzen, wo Dinge vielleicht nicht ideal gelaufen sind. Also alleine jetzt die Hoffnung nur auf Jürgen Klopp zu legen, das wäre ein bisschen naiv meines Erachtens, sondern wir müssen uns schon mit Strukturen auseinandersetzen und auch mit dem Drumherum, wo wir besser werden können. Und ich hoffe, dass diese Aufarbeitung auch intensiv vonstatten geht und wir da die richtigen Schlüsse im DFB ziehen und nicht nur alles auf Jürgen Klopp kaprizieren, weil ich glaube, das wäre zu einfach.
Ist natürlich die Gefahr, der kauft dir erstmal Zeit so einen Transfer, weil dann eher jeder erstmal geblendet ist von dieser Klopp-Geschichte. Toll ist ja, das erste Heimspiel potenziellerweise ist hier in der WWK Arena, in der wir uns gerade befinden.
Das ist wohl wahr und das hat mir so ein bisschen an unsere Euroleague-Zeit erinnert, wo wir gegen Liverpool dann gespielt haben in der K.O.-Phase und Jürgen Klopp das erste Mal wieder nach Deutschland zurückkam und das war in Augsburg, also von daher eine schöne Story. Würde mir wünschen, dass wir dann hier gegen Griechenland erfolgreich starten, wenn er Trainer ist, aber auch mit jedem anderen Trainer würde mir das natürlich wünschen.
So ist es. Jetzt gucken wir mal auf den FCA endlicherweise. Da stand heute am Montag der erste Trainingstag an. Mit dabei waren 4 neue Gesichter. Beschreibe kurz, was war bei jedem ganz kurz die Idee, den zu verpflichten?
Der erste war Calvin Brackelmann, glaube ich, mit Falk Sacker zusammen. Calvin Brackelmann hat in der 2. Liga nachgewiesen, über welche Qualitäten er verfügt. Linksfuß, groß, physisch stark, aber auch sehr, sehr schnell. Also wirklich einer der schnellsten Innenverteidiger der 2. Liga gewesen, wo der logische Schritt und die logische Konsequenz ist, dass er Bundesliga spielt. Und wir haben viel investiert, um ihn nach Augsburg holen zu können, viele Gespräche auch geführt und sind sehr, sehr froh, dass er heute da war. Falk Sacker ist ein super interessanter Spieler von RB Leipzig, der die U-Nationalmannschaften in Deutschland durchlaufen hat mit sehr, sehr großem Potenzial. Dann haben wir Sima Sousa von Düsseldorf nach Augsburg geholt, ein sehr flexibler Spieler, der mehrere Positionen spielen kann, von 6 über linker IV 8, aber auch mal linke Schiene, sehr variabel einsetzbar. Auch deutscher U20-Nationalspieler mit großem Potenzial, sehr groß auch, Linksfuß, physisch stark, sehr athletisch. Und mit Hannes Behrens jemanden verpflichtet, den, glaube ich, viele Fußballfans und FCA-Fans auch im letzten halben Jahr in Heidenheim bewundern durften, der sehr stark auf sich aufmerksam gemacht hat, der auch viel Nachfrage hatte, wo wir sehr, sehr froh sind, dass wir ihn für den FC Augsburg begeistern und gewinnen konnten und uns dagegen viel Konkurrenz durchsetzen konnten. Und sind sehr, sehr happy mit den 4 Spielern, mit den 4 Neuzugängern und fühlen uns da jetzt auch gut aufgestellt. Aber wie in der Vergangenheit auch, wir halten natürlich auch trotzdem weiter Augen und Ohren offen, wenn sich irgendwas realisieren lässt, was unserer Meinung nach Sinn macht, uns besser machen kann, dann beschäftigen wir uns damit.
Da ist, glaube ich, Brackelmann mit, ich glaube, 25 Jahren, wenn ich mich nicht täusche, der Älteste, also ein sehr junger Approach, den er da macht mit 3 sehr jungen Spielern. Das ist im Endeffekt etwas, was man im Endeffekt auf die Zukunft eingezahlt hat mit diesen Neuzugängen.
Ja, bei denen ja, was man nicht vergessen darf, das fühlt sich vielleicht für den einen oder anderen nicht wie ein Neuzugang an, aber ist ein formeller Neuzugang. Michael Gregoritsch ist sehr erfahrener Stoßstürmer vorne drin, auch Jannik Heitel, die wir wieder nach Augsburg geholt haben. 2 Spieler, die über Erfahrung verfügen, die natürlich sowohl auf dem Platz als auch vom Alter her da wichtige Säulen auf und neben dem Platz sein können. Also von daher geht es schon um die Mischung. Und glaube, die haben wir mit diesen ersten Transfers ganz gut gefunden.
Und Rodrigo Ribeiro nicht zu vergessen natürlich.
Stimmt auch noch, auch da haben wir die Kaufoption gezogen, da sind wir schon bei 7.
Genau, ja, also gar nicht mal so arg wenige. Noch ein Wort zu Suso, da gab es beim alten Club Düsseldorf Verstimmung, weil der zuletzt krank geschrieben war. Ist das bei euch ein Thema, diese Geschichte?
Nee, überhaupt nicht. Also wir haben es ja auch des Öfteren erlebt, dass Spieler mal krank sind und trotzdem dann am Wochenende auch wieder spielen. Also von daher, wir haben das am Rande mitbekommen, aber ist für uns gar kein Thema.
Jetzt könnte man sagen, Behrens, der ja linker Verteidiger gespielt hat bei Heidenheim zuletzt, ausgeliehen war der von Hoffenheim an Heidenheim, jetzt ist er hier. Könnte ja der Vorgriff auf den zu erwartbaren Janulis-Abgang sein. Denkt man da richtig?
Man denkt richtig, dass es natürlich dieselbe Position ist und dass Hennes das Potenzial hat, bei uns eben auch Stammspieler auf der Position zu werden und sich sehr, sehr gut zu entwickeln. Es gibt aber bei Dimi keinen neuen Stand. Er ist weiterhin Spieler beim FC Augsburg. Er ist hier. Es ist ja schon oft kommuniziert worden, dass es den einen oder anderen Gedanken gibt, von ihm auch wieder in die Heimat zu gehen. Es ist auch richtig, aber es gibt keinen Transfer Richtung Griechenland aktuell zu vermelden, sondern beide sind hier und beide Spieler des FCA.
Und Janulis, muss man auch sagen, hat ja sogar noch 2 Jahre Vertrag beim FC Augsburg. Also gibt es jetzt zumindest keinen finanziellen Druck, den in diesem Jahr abzugeben. Da habt ihr die Karten in der Hand, kann man sagen. Was tut sich denn in den kommenden Tagen oder Wochen vielleicht noch beim FCA? Also ich habe ja schon gesagt, Janulis ist ein Abgang möglich. Alexi Claude-Maurice heißt immer, Jakic, Kömür, Banks, könnte sich noch sehr viel tun. Ja.
Das lesen wir auch und nehmen wir dann auch immer wieder zur Kenntnis. Das Wichtige ist ja, was wir mit den Spielern besprechen und was wir auch mit den Beratern der Spieler besprechen. Und da ist es so, dass wir von ganz, ganz vielen Spielern auch die klaren Signale haben, dass sie Lust haben, die neue Saison mit uns zu bestreiten. Und nichtsdestotrotz muss man auch da ganz offen immer sagen, wenn Angebote reinkommen für Spieler, die sich entwickeln können, egal ob es dann von der sportlichen Entwicklung her ist oder von der finanziellen Seite auch, da müssen wir uns damit beschäftigen, wenn die Spieler den Wunsch äußern. Das heißt aber nicht, dass wir alles erfüllen müssen, was gewünscht ist. In dem Kontext muss man aber auch mit einbringen, dass wir letztes Jahr bewusst darauf verzichtet haben, größere Transfers zu machen und dass wir uns das nicht jedes Jahr leisten können, sondern wir eben da auch schauen müssen, was ist für die weitere Entwicklung des Clubs aus wirtschaftlicher Perspektive in Kombination mit der sportlichen sinnvoll. Und wir haben es in den letzten Jahren so gehandhabt, dass wir uns, wenn solche Situationen entstehen, mit Spielern, mit Berater hinsetzen, die unterschiedlichen Standpunkte diskutieren und ausloten und dann versuchen, die bestmöglichen Lösungen zu finden. Das kann mal ein Transfer sein, das kann aber auch mal sein, wie im letzten Sommer, dass die Spieler bei uns bleiben und wir uns sportlich dann weiterentwickeln. Fakt ist, egal was auch in den nächsten Jahren passiert, wir werden immer versuchen, vorbereitet zu sein und dass wir uns auch da kontinuierlich weiterentwickeln. Und wir haben Spieler auch schon abgeben müssen wie Demirovic und haben es dann auf lange, lange Sicht kompensieren können. Und das muss immer der Anspruch des FCA sein. Andere Vereine haben das Thema ja auch. Ich habe jetzt heute wieder gelesen von Mansambi, Freiburg. Das ist natürlich nochmal ein anderes Regal. Aber es ist selbstredend in der Bundesliga so, dass wahrscheinlich bis auf Bayern München alle Clubs irgendwann mal ihre Spieler, die Top-Performern, auch verkaufen müssen und ihnen den nächsten Schritt ermöglichen müssen. Da gehört der FC Augsburg genauso dazu.
Von so einem Mannsanbietern-Sphäre, ich glaube, da träumt man als Manager, oder?
Ja, das ist natürlich eine Sphäre, die wir noch nicht erreicht haben. Man muss aber dann auch schauen, was hat Freiburg die letzten Jahre gemacht? Und Freiburg hat nicht begonnen, irgendwie 50, 60 oder 70 Millionen Transfers zu machen, sondern die haben irgendwann mal begonnen, 15, 20 Millionen Transfers zu machen, auch in die Premier League. Kevin Schade ist zum Beispiel gewesen, dann jetzt Merlin Röhl. Also auch da musst du gewisse Transferströme dir erarbeiten, dass auch die Clubs mehr auf diese Vereine schauen und sagen, okay, da könnten interessante Spieler dabei sein. Das geht nicht von heute auf morgen. Das ist nicht so, wie man es sich wünscht. Das ist einfach Premier League ist schaut, okay,
zack.
Genau, Augsburg, die haben noch einen super Spieler, den holen wir jetzt mal für 50 Millionen. Nee, auch die schauen wirklich, wo haben sie Spieler entwickelt, wo haben sie sich bereit gemacht für die Premier League, wo sind Wege eben schon gewesen, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die es in der Premier League auch schaffen. Und da muss man sagen, da haben wir bislang bis auf Baba noch keinen Transfer realisieren können in die Premier League. Das ist aber auch schon sehr, sehr lange her. Und von daher müssen wir uns das erst erarbeiten. Das hat Freiburg schon getan und da sind sie uns einen Schritt voraus.
Das ist vielleicht nur so eine Erklärung für alle, die es gerade nicht so auf dem Schirm haben. Also Mansambi, Nationalspieler von der Schweiz, wechselt sehr wahrscheinlich für, ich glaube 60 Millionen sind zumindest kolportiert zu Newcastle United. Also das ist...
Und gibt's ein Hijack angeblich, wie ihr heute gelesen habt, dass Aston Villa soll es quasi irgendwie torpediert haben und jetzt soll er zu Aston Villa angeblich gehen.
Okay.
Und sogar für noch mehr Geld. Also von daher... Das Transfergeschäft ist ja mittlerweile auch so eine interessante Newsform, wo alle paar Minuten irgendein neues Gerücht rauskommt. Das auch da muss man abwarten, was passiert dann wirklich. Da sind teilweise wahre Gegebenheiten dabei, teilweise ist aber auch wirklich Quatsch dabei. Also was wir auch alles über mögliche Zugänge und Abgänge bei uns immer wieder lesen, da ist teilweise auch wenig Wahrheitsgehalt dran und wir tun aber eines nicht, wir kommentieren nicht jedes Gerücht, weil sonst kommt jeden Tag irgendwie kommen 10 Journalisten und sagen, pick's nicht an und sagen so, ja, was willst du denn da? Ja, ist da was dran? Und dann musst du immer wieder rechtfertigen und erklären, das wäre auch Schwachsinn.
Eigentlich haben die Berater ja ein großes Interesse an solchen Dingen.
In der Regel, ja.
Ja, was man so hört. Ja, genau. Und der ist vor allem aus der eigenen Jugend auch, das muss man noch dazu kommen. Also die haben den für 0 Euro mehr oder weniger geholt und ja, nicht schlecht. Chapeau, SC Freiburg, kann man da sagen. Vielleicht noch ein Blick auf Leihspieler. Da kommen jetzt viele zurück, unter anderem Buku, der tatsächlich gute Performance bei der WM. Wie viele von denen haben denn eigentlich so eine richtige Perspektive bei euch?
Ja, das hängt natürlich mit der Einschätzung vom Trainer dann am Ende auch zusammen und Manuel wird sich von jedem Einzelnen nochmal einen Eindruck machen, der hier ist, der auch hier startet. Es gibt natürlich das ein oder andere Gespräch, wo Spieler auf uns zukommen und sagen, pass auf, sie sehen ihre Perspektive beim anderen Club vielleicht realistischer und dass sie mehr Spielzeit dort bekommen können. Auch da laufen aktuell Gespräche. Für uns ist immer wichtig, wo kann sich der Spieler entwickeln? Auch da wieder, was ist die Wunsch- und Interessenslage des Spielers? Wir haben ja zum Beispiel auch bei Marcel Lubick, habe ich auch immer mal wieder gehört, berechtigterweise, wäre es nicht besser, der wäre hier irgendwie die Nummer 2 oder würde beim FCA sein. Es ist wichtig auch, was der Spieler will. Und der Spieler will auf höchstmöglichem Niveau spielen. Und das ist vor allem beim Torwart die härteste und beste Währung. Und von daher haben wir dann auch gesagt, ja, das macht Sinn, lass uns versuchen, da eine gute Lösung zu finden. Er ist jetzt nach Krakau gegangen, nochmal ein Jahr ausgeliehen. Wir haben vorzeitig den Vertrag nochmal verlängert, weil wir großes Potenzial in ihm sehen und hoffen, dass er dann eine ähnlich gute Saison spielen wird, wie bei dem Club vorher, bei Gornik Schapsche, bei dem Podolski-Club.
Richtig ausgesprochen.
Und dann hoffen wir irgendwann, dass Marcel auch in der WWK-Arena im Tor steht. Nur du brauchst als Torhüter wirklich Spielpraxis. Und das gilt bei jedem einzelnen Spieler dann abzuwägen, was die beste Lösung ist. Und bei Nathaniel, das haben gerade erwähnt, der hat eine tolle WM gespielt. Auch da geht es darum, hat er bei uns realistische Chancen, Einsatzzeit zu bekommen? Oder sieht er sich eher bei einem anderen Verein? Hat jetzt noch Urlaub und wird dann entweder zu uns stoßen, oder man findet vorher schon eine Lösung.
Wäre natürlich auch ein guter Deal, wenn man sagt, er hat bei der WM auf sich aufmerksam gemacht und ist jetzt vielleicht dem einen oder anderen Premier League-Verein die 2, 3, 4 Millionchen extra wert. Aber mal gucken. Ja. Das könnte ja auch ein Entree sein in die Mansambi-Welt. Ja. Und ein Blick auf eure Jugendspieler. Das sind zuletzt mit Meiser und mit Sorg. 2 Spieler haben den Verein verlassen. Ist das vielleicht auch so ein Fluch der höheren Qualität, die ihr jetzt habt, dass es sich für Jugendspieler einfach jetzt ein bisschen schwieriger darstellt, auch in die erste Mannschaft zu kommen?
Das kann man so pauschal nicht sagen, weil wir mit Tim Schnitzer ein Beispiel haben, der letztes Jahr debütiert hatte in Leipzig und auch dieses Jahr eine Rolle spielen soll bei uns. Aber klar muss man sich auch da anschauen, wo steht der Spieler gerade, auf welchem Level? Felix Meiser hat eine gute Entwicklung in der U23 gemacht. Das ist die vierte Liga. Kann jetzt in Düsseldorf dritte Liga spielen, in einem Club, wo ein großes Umfeld ist, ein großes Stadion, wo auch da vielleicht das nächste Level für ihn erreichbar ist. Und bei Olli Sorg ist das auch die Frage gewesen, spielt er nochmal Regionalliga und trainiert bei den Profis mit? Oder können wir sogar eine Lösung finden, dass er in der österreichischen Bundesliga auf einem noch höheren Niveau als der Regionalliga spielen kann und auch da Einsatzzeiten bekommt? Und in beiden Fällen haben wir zwar einen Transfer realisiert, aber man kann an der Stelle vielleicht auch sagen, dass wir die Entwicklung sehr, sehr eng begleiten bei beiden Spielern und es ist nicht ausgeschlossen, dass die Spieler vielleicht auch mal wieder in Augsburg landen.
Also es gibt sogar Gerüchte, dass es eine Rückkaufoption geben soll. Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Mag vielleicht sein, dass der ein oder andere auch weitsichtig geplant hat.
Ja, okay. Genau. Nee, vielleicht noch zum Kader. Jetzt haben wir schon gesagt, es sind gar nicht mal so wenig Neuzugänge da, 7 Stück. Gibt es denn Punkte, wo du sagst, da hätte man gerne noch was, wo wir euch final verstärken? Bis wann soll denn dieser Kader stehen und warum ist es immer der 1. September?
Wir sind ehrlich gesagt mit dem jetzigen Stand schon sehr zufrieden, weil wenn man unseren Kader mal durchgeht, wir auf vielen Positionen gut besetzt sind. Egal ob vorne die Neuner von Michael Gregoritsch über Ribeiro, Ugundu, dahinter dann aktuell auch mit Anton Kade, Alexis, Mert aktuell und auch Sechser. Innenverteidiger, wir sehr viel von der Stammmannschaft letztes Jahr eben halten konnten. Aktuell Cedric Cesiger, der Einzige, der wieder in die Schweiz zurück wollte, wo wir dann auch gesagt haben, wir müssen da auch eine Lösung finden in seinem Sinne und fühlen uns mit dem Kader wirklich ganz gut aufgestellt. Das heißt aber nicht, dass wir eben noch die ein oder andere Überlegung im Kopf haben, wo wir schauen, ob sich die realisieren lässt und, ich habe es vorhin ja auch schon angesprochen, sollte es noch Abgänge geben, dann ist unsere Aufgabe und Pflicht eben vorbereitet zu sein und dann wieder einen Ersatz zu finden, der diese Position hoffentlich ähnlich oder sogar besser ausfüllen kann.
Beim Thema Ersatz denke ich immer, es gibt ja Spieler, die haben einen Stellenwert für den Verein, zum Beispiel jetzt eben Banks und Kümmer, die sind, sage ich mal, eure Posterboys für diese Jugendgeschichte, für die Jugendentwicklung. Jetzt könnte es sein, ganz ausgeschlossen ist es glaube ich nicht, dass jetzt in diesem Sommer beide den Verein verlassen. Also erstmal ein großer finanzieller Mehrwert wäre, sind wir auch wieder dabei, die habt ihr beide geholt für ablösefrei in der Jugend. Ist das ein Punkt, wo du sagst, idealerweise würde ich zumindest nicht beide in einer Transferperiode gehen lassen wollen.
Ja, das ist ja leider kein Wunschkonzert. Also aktuell sind beide hier und wir planen auch wirklich mit beiden fest. Und wenn du mich fragst, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass beide den Verein verlassen, dann würde ich sagen, nicht so hoch, aber das Transfergeschäft ist sehr dynamisch. Gerade das Beispiel, oder wir beide von Mansambi erörtert, mal schauen, was passiert. Aber da hieß es bis gestern, er geht zum einen Club und am nächsten Tag hieß es, jetzt geht vielleicht doch zum anderen Verein. Natürlich sind beide für uns wichtig, weil sie den Weg jetzt auch aufgezeigt haben, den man beim FC Augsburg gehen kann und gehen soll. Nichtsdestotrotz ist den Spielern oftmals auch wichtig, wenn sie sich entwickelt haben, dass sie den nächsten Schritt gehen können. Und den muss man dann auch ermöglichen. Da geht es dann um die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt? Und da gibt es dann vielleicht auch mal unterschiedliche Auffassungen, die muss man zusammenbringen. Ich kann aber nur sagen, wir sind sowohl mit Mert, seiner Familie und auch dem Berater in einem guten Austausch und bei Noki das Allergleiche. Und die sind sehr, sehr dankbar über den Weg bisher beim FC Augsburg. Und ich habe das Gefühl, dass auch beide nicht undankbar sind, wenn der Weg beim FC Augsburg weitergeht. Wohlwissend, dass trotzdem links und rechts das eine oder andere kommen kann, weil die Spieler begehrt sind.
Jetzt steht im Gegensatz zum vergangenen Jahr um diese Zeit, da war ja vieles neu, angefangen vom Trainer über die neue Mannschaft im Hintergrund, nenne ich es jetzt mal, mit damals Lettau, Baumgartlinger und auch Weber, der ja dann gekommen ist. Da war vieles neu. Jetzt ist eigentlich, bis auf den Leiter Innovation, stehen eigentlich alle wesentlichen Punkte. Wie groß ist dieser Vorteil, dass du jetzt sagen kannst, jetzt haben wir ein eingespieltes Team?
Das ist immer gut, wenn du Abläufe hast, wenn du zwischenmenschlich auch Beziehungen aufgebaut hast über die Zeit. Das hilft natürlich immer für im Laufe der Saison. Nichtsdestotrotz muss man sagen, die letzte Saison war eine der erfolgreichsten der gesamten Vereinsgeschichte. Das heißt, nur Beständigkeit immer zu haben, der Beständigkeit wegen, das bringt auch nichts. Also das heißt, es muss uns ja nach vorne bringen und wir haben eine Aufstellung, das ist gerade eben richtig gesagt, mit den ganzen handelnden Personen, begonnen bei Benny Weber über die anderen Kollegen, wo nur Manuel die Rolle gewechselt hat. Da machen wir uns natürlich Gedanken, wie wir die Rolle nachbesetzen können. Aber Manuel ist weiter im Club und bringt trotzdem auch sein Wissen für diese Themen, Entwicklungsthemen, Themen wie Innovation oder Daten, auch Technologien ein. Von daher haben wir auch das Know-how weiter im Club. Und ich finde, wir sind sehr, sehr gut aufgestellt. Es zeigt auch eben die Breite, die wir mittlerweile abdecken im Sport mit unterschiedlichen Stärken und auch Perspektiven, dass wir als Club davon profitieren. Und das ist ein absoluter Mehrwert, der sich letztes Jahr dann direkt auch in der Platzierung und in der Entwicklung der Mannschaft niedergeschlagen hat. Und ich bin guter Dinge und frohen Mutes, dass das auch in der kommenden Saison weitergeht. Und unser Ziel ist wieder, in vielen Bereichen uns weiterzuentwickeln, egal ob sportlich, in der Entwicklung der Spieler, tabellarisch ist es auch immer wieder wünschenswert, so gut wie möglich abzuschneiden und dieses Thema immer wieder unter die Top 10 zu kommen, wird auch in der kommenden Saison ein hehres Ziel sein.
Jetzt, wenn wir in die vergangene Saison zu diesem Zeitpunkt zurückdenken, da war hier, ich gucke jetzt mal auf die Pressekollegin vom FC Augsburg, da war einiges geboten, Stichwort Aufmerksamkeit mit Sandro Wagner. Das ist jetzt ein bisschen anders. Wie denkst du an diese Zeit zurück? Auch ein bisschen froh, sagen wir mal, dass es jetzt, sagen wir mal, ein bisschen weniger unter Beobachtung ist, das Ganze, dass es nicht alles gleich, sagen wir mal, unter der Sandro Wagner-Lupe funktioniert alles? Oder ist es auch sowas, wo du sagst, naja, langfristig, warum nicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit?
Die Aufmerksamkeit an sich ist mir relativ egal. Ich weiß ja auch, dass viele gesagt haben, ja, jetzt wollen sie irgendwie aus der vermeintlichen grauen Maus irgendwas Größeres machen. Darum ging es uns nie, sondern es geht immer um die inhaltliche Überzeugung. Und die inhaltliche Überzeugung, die haben wir, da stehen wir auch total dahinter. Wir sind sehr, sehr froh, dass dieses Setup im sportlichen Bereich so ist, wie es steht. Ich habe einfach schon auch, und da bin ich nicht alleine, schon gemerkt, dass auch eine gewisse Überforderung dann da war, weil eben so viel Aufmerksamkeit da war.
Überforderung bei wem?
Ja, im Umfeld allgemein. Mhm. Also wirklich eine Überforderung im Umfeld, das hat man schon gespürt und das war nicht gut, weil es am Ende darum geht, was ist das Beste für einen Club. Und da ist eine Ableitung schon, wenn es ein Tick ruhiger ist, ist es für einen Club besser. Und deswegen, ja, froh ist, glaube ich, das falsche Wort, aber es fühlt sich einfach gut an, es fühlt sich stimmig an, es ist zwischenmenschlich top. Ich habe Manu letzten Sommer ja wieder nach Augsburg geholt, nicht mit der Prämisse, dass er dann Cheftrainer wird, aber natürlich wohl wissend um seine Vergangenheit, aber primär um die Qualitäten des Menschen Manuel Baum, genauso auch bei den anderen geschilderten, Benny Weber, Julian Baumgartlinger, Marc Letta, und wir haben ein richtig, richtig gutes Team. Und das schlägt sich dann eben auch in Ergebnissen nieder. Und wir sind weiter hungrig und ambitioniert, dass wir in der kommenden Saison gut abschneiden.
Hattest du eigentlich zuletzt mal wieder Kontakt zu Sandro Wagner? Da hieß es ja auch beim ein oder anderen Gerücht, dass der vielleicht in England mal andocken könnte. Hattest du irgendwie mal Kontakt zu ihm?
Also ja, es gab natürlich einen Austausch im Nachgang, aber es ist nicht so, dass ich da jetzt involviert bin, was seine möglichen nächsten Stationen sein könnten. Das ist sein Thema. Ich wünsche ihm viel Glück, weil er menschlich wirklich total in Ordnung ist. Ich weiß, es ist nach außen ab und zu ein bisschen anders rübergekommen. So ist er nicht. Wer sich mit dem Menschen mal wirklich tiefer beschäftigt hat und ihn auch kennengelernt hat, es ist ein wirklich super angenehmer Mensch, der für Werte steht, eine tolle Familie hat, und deswegen wünsche ich ihm nur das Beste.
Mhm. Ab wann ist es denn für den FC Augsburg eine gute Saison 26/27?
Das verändert sich von der Zielsetzung im Vergleich zum letzten Jahr gar nicht so dramatisch. Da hatten wir eben gesagt, auch bei der Antrittspressekonferenz, für uns ist A wichtig, die Art und Weise Fußball zu spielen. Wenn man jetzt mal sich das anschaut in der letzten Saison, vor allem in der Rückrunde, was für einen Schritt wir da nach vorne gemacht haben, aktiven Fußball zu spielen, auch noch erfolgreichen Fußball, das ist ein wichtiger Gradmesser. Dann natürlich die Entwicklung der einzelnen Spieler. Und da haben wir einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Wenn man sich nicht nur die Wertentwicklung der Spieler anschaut, sondern auch, welche Rolle sie dann einnehmen. Ich nenne jetzt einfach mal exemplarisch auf Fabian Rieder, der jetzt dann Stammspieler in der Schweiz war bei der WM, der bei uns eine super Entwicklung auf der Sechserposition hingelegt hat. Und da könnte nur viele andere nennen. Und natürlich tabellarisch. Wir wollen immer wieder in die ersten 10 vorstoßen. Das ist kein Automatismus, weil wir die wirtschaftlichen Möglichkeiten Stand heute dafür nicht haben, sondern da geht es darum, kontinuierlich in der Bundesliga zu bleiben, aber mit dem Anspruch, immer das Bestmögliche rauszuholen. Und wir haben für uns das Gefühl, und das wird uns auch übrigens immer wieder gespiegelt, auch von anderen Vereinsvertretern, so auch bei der USA-Reise, dass wir eine sehr, sehr spannende, gute Mannschaft haben, dass die Qualität der Mannschaft vorhanden ist und dass es auch nicht utopisch ist, immer wieder diese Zielsetzungen zu erreichen. Und idealerweise erreichen wir alle drei. Aber es kann auch eine gute Saison sein, wenn wir ein oder zwei von diesen Zielen übererfüllen und die Entwicklung des Clubs dadurch vorantreiben. Aber es wäre wünschenswert, wenn wir alle drei natürlich erreichen.
Also alle drei nochmal zum Festhalten.
Art und Weise Fußball zu spielen, Spielerentwicklung und tabellarisches Abschneiden.
Mhm. Tabellarisches Abschneiden möchte ich gleich einhaken. Da sind wir bei Top 10, oder?
Ja, da sind wir als Aussage wie gerade getätigt, immer wieder in die Top 10 vorzustoßen, wohl wissend, dass es kein Automatismus ist und nicht selbstverständlich. Ich meine, man muss nur schauen, wer die letzten Jahre nach unten gegangen ist, von Schalke über, selbst der VfB ist nicht so lange her, dass er mal in der zweiten Liga gespielt hat, und auch Eintracht Frankfurt. Das vergessen ganz, ganz viele immer. Aber es ist nicht selbstverständlich, in der Bundesliga zu spielen. Trotzdem muss man ambitionierte Ziele haben, sonst wird man sie auch nicht erreichen.
Eine Frage noch zum Leiter Innovation, also der Nachfolger von Manuel Baum. Gibt es da eine Zielsetzung zeitlicherweise, wo ihr sagt, da hätten wir gerne jemanden, und gab schon Gespräche mit Kandidaten?
Wir sind immer am Personalmarkt unterwegs. Also wir führen immer wieder unterschiedlichste Gespräche, um auch einen Überblick zu haben, egal welche Position es ist. Das kann jede einzelne sein. Wir haben uns da keine Zeitschiene gesetzt, weil für uns wichtiger ist, dass wir den oder die passende Person dafür begeistern können und nicht irgendeine. Da geht es nicht um Zeit, sondern da geht es wirklich um die inhaltliche Passung. Und ich habe es gerade eben auch erwähnt, Manuel ist ja nicht weg. Das heißt, auch diese Qualitäten, die er in diesem Bereich hat, die können wir uns ja auch zu eigen machen und zunutze machen. Wir wissen aber auch, dass er Cheftrainer ist, und in dem Feld soll er vorwiegend agieren und auch tätig sein.
Aber das ist doch eigentlich so ein Punkt, wo er immer gesagt hat, auch ganz wichtiger Elementarstein bei uns im Gebilde, der ja eigentlich besser früher als später besetzt wird, oder?
Jein, es ist ein sehr, sehr wichtiger Baustein. Das würde er auf jeden Fall ganz klar bejahen. Aber du musst eben den richtigen oder die richtige finden für die Position. Und jemanden zu holen, nur damit irgendjemand geholt ist, das machen wir nicht. Also das dafür stehen wir auch nicht. Das ist auch nicht in unseren Augen richtig, sondern wir brauchen die absolute Überzeugung, dass uns die Person besser macht auf der Position, und dann werden wir auch handeln. Da gibt es aber keine Zeitschiene.
Hat eigentlich euer aktueller Trainer, der ehemals Leiter der Innovation war, mal Zeit zum Durchatmen gehabt? Nach der WM stand ja fast Touchur dann bei ihm Action bei Magenta TV an, wo er Experte war. Dann ist er jetzt schon wieder natürlich gefordert. Hatte der mal Zeit, weißt du das?
Ja, ich weiß es, er war im Urlaub, er konnte auch mal abschalten, er war mit der Familie weg für eine gewisse Zeit. Aber Manuel geht's da auch wie Benny und mir. Natürlich, wir haben eine Verantwortung für den Club, wir schalten dann mal phasenweise ab, aber wir haben natürlich auch immer wieder den Gedanken beim Club, wie können wir weiterkommen, was können wir machen, wo können wir ansetzen. Wir waren jetzt 3 Tage mit dem gesamten Trainerteam und mit dem Staff auf einem Workshop im Pitztal, wo wir uns auch nochmal eingeschworen haben auf die neue Saison, wo wir uns Gedanken gemacht haben, wo wir Optimierungspotenziale haben, etc. Und es war ein richtig guter Auftakt. Also wir können nie ganz abschalten. Das liegt wahrscheinlich irgendwie in uns drin. Es ist eine intrinsische Motivation. Aber klar, ein paar Tage muss man dann schon auch mal abschalten, um den Akku wieder aufzuladen.
Letzte Frage jetzt im regulären Teil, bevor eine kurze Runde anschließt. Welcher FCA-Spieler könnte denn für dich die große Überraschung werden? Wichtig für alle Communio- und Kicker-Manager-Spielfreunde.
Boah, das ist echt schwer. Da tue ich mir immer echt hart, da irgendwie rauszuheben, weil wir einfach eine tolle Mannschaft haben. Vielleicht ist es, wenn ihr einen benennen müsste, und so wie du schon schaust, erwartest du das jetzt auch von mir und geißelst mich da ein bisschen. Vielleicht ist es Okundu, den ich glaube noch nicht so viele auf dem Schirm haben. Ein unfassbar schneller Spieler, der uns mit seinem Speed normal einen großen Mehrwert und Vorteil bringen kann, auch während gewisser Phasen der Spiele. Vielleicht ist er, aber es kann auch jeder andere sein. Aber ich glaube, das ist vielleicht bei den Leuten nur ein bisschen nicht ganz so auf dem Radar, was für ein Potenzial und welche
aber
Qualität
er hat. Den hattet ihr vergangene Saison auch geholt mit dem Wissen, er braucht Zeit zur Akklimatisierung, ist 19, glaube ich.
Korrekt.
Kommt aus Nigeria, kam über die Türkei hierher und ist jemand, dem ihr, glaube ich, schon ein oder anderen Euro investiert hat. Gerüchteweise waren es 3 Mios, aber musste jetzt nichts dazu sagen. Aber jemand, der tatsächlich auf den ersten Metern sehr schnell und sehr athletisch wirkt, könnte aufgrund des Fußballs, den er spielt, vielleicht auch passen. Ja. So, jetzt sind wir kurz vor dem Ende, aber eben noch nicht ganz beim Ende. Wir haben noch eine abschließende Entscheidungsrunde mit 6 kurzen Entscheidungsmöglichkeiten für dich. Erste Frage. Mit schönem Fußball auf Platz 12 oder mit Defensivpower nach Europa?
Schöner Fußball, würde ich gleich mal sagen, ist nicht der Anspruch. Und das ist ja etwas, was immer mal wieder kolportiert wird. Es geht um aktiven Fußball. Also am Ende ist das Ziel, das hat Manu mal ganz gut beschrieben, immer ein Tor mehr zu schießen als der Gegner. Und das hört sich platt an, aber das ist es. Es geht im Fußball darum, Tore zu erzielen. Und das hat mit Schön gar nicht so viel zu tun, sondern eher mit Zielstrebigkeit und am Ende eben ein Tor mehr zu erzielen als der Gegner. mit aktivem Fußball auf Platz 8.
Mit aktiver Defensivpower nach Europa. Okay. Welchen Transfer würdest du lieber machen? Millionenschwerer Abgang nach England oder einen Jugendspieler verpflichten, der nächste Banks ist?
Ja, ganz klar einen Jugendspieler verpflichten, der bei uns die Akademie, die Paulenz Akademie durchläuft und dann der nächste Banks, Köme oder Schnitzer wird.
Mhm. Weil der dann langfristig auch der Ersteres zutrifft. Ne?
Ja, aber nicht mal wegen dem ausschließlich, sondern auch wirklich wegen der Identifikation und wegen der Bindung zum Club. Also man merkt es ja auch bei Mert und bei Noki, was für ein Verhältnis die zum Club haben, zur Stadt haben, zu uns haben, zu den Fans haben. Das ist einfach so viel mehr wert.
Mhm. Julian Nagelsmann oder Thomas Tuchel?
Boah. Da ich mit Julian eben nur partiell im Austausch war, sehr wenig nach seiner Zeit hier und ich unter Thomas trainieren durfte und ihn dann auch immer wieder getroffen habe bei unseren Spielen, wenn ich mir entscheiden müsste, dann tendenziell eher Thomas.
Ihr habt euch, glaube ich, Julian Nagelsmann und du zumindest im Kader des FCA 2 knapp verpasst, glaube ich.
Ja, korrekt. Wir haben zusammen trainiert, weil er da eben auch in den Trainingseinheiten war und er war dann leider sehr schwer verletzt. Habe aber schon gesehen, dass wenn er mal im Training war, dass er echt über Qualität verfügt im zentralen Mittelfeld, ein richtig guter Fußballer war. Aber wahrscheinlich eins Thomas und mich ein Tick weit mehr, was Ambition und auch Leidenschaft, erfolgreich zu sein, anbelangt. Und da habe ich eine größere Nähe.
Mhm. Ted Lasso oder Walter White?
Jetzt muss man bei Walter White sein.
Walter White ist Breaking Bad ist das.
Habe nie gesehen.
Okay, ja, schlecht. Ja.
Und haben vorher lustigerweise drüber gesprochen. Ted Lasso habe ich jetzt, Schande über mein Haupt, erst fast zu Ende geschaut. Ganz klar Ted Lasso.
Mhm. Ja, gute Wahl.
Weltklasse, ja. Weltklasse-Serie.
Roy Bianco oder Oasis?
Boah, der ist fies.
Ich weiß.
Der ist richtig fies. Wow. Boah.
Sagen wir mal so, die Kollegen Gallagher hören den Podcast wahrscheinlich nicht.
Darum geht's nicht. Da geht's ja um Offenheit und Ehrlichkeit. Keine Chance, mich da zu entscheiden. Wie du ja auch weißt, das große Oasis-Fan war Oasis unfassbar in Wembley. Das war once in a lifetime Moment. Vielleicht erfahren wir es nächstes Jahr nochmal. Und Roy Bianco im Stadion auch. Kann ich mich definitiv nicht entscheiden. Beides unfassbar geil.
Also ein leistungsgerechtes 1:1.
Ja.
Genau. Und abschließend Römer-Trikot oder Fuggerstadt-Trikot?
Au. Auch spannend. Würde ich mich wahrscheinlich sogar fürs Fuggerstadt-Trikot entscheiden, weil ich es optisch noch einen Tick besser finde. Die Bindung auch zu Alexander Fugger eben eine Rolle spielt, der bei uns ja jetzt im Aufsichtsrat ist. Ein super toller Mensch mit einer tollen Familie. Deswegen tendenziell eher Fugger-Trikot.
Okay, dann nehmen wir das so an. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zeitnehmen, lieber Michael. Vielen Dank an euch fürs Hören. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der ersten Folge der neuen Saison. Die nächsten wird es dann sehr wahrscheinlich schon aus dem Trainingslager geben. Es sei denn, es passiert natürlich vor irgendwas komplett Wahnsinniges. Aber mal gucken, da weißt du vielleicht mehr.
Lasst euch überraschen. Vielen Dank auch für deine Zeit.
Ja, sehr gerne und bis bald. Ciao, ciao.
Freunde des runden Leders, hier ist eure Wohlfühloase für das Fußballherz. Bei Fritz und Stroh, die Fußballshow, begleiten wir jede Woche die Geschehnisse der Fußballwelt und ordnen sie für euch ein. Kein Taktikgelaber, eine Menge Humor und vor allem ganz viel Leidenschaft für den schönsten Sport der Welt. Von Bundesliga über WM bis hin zur Kreisliga ist für jeden was dabei. Also schaltet beim nächsten Mal ein als Podcast und bei YouTube.